diese Brühe ist in ihrer Einfachheit der absolute Wahnsinn. Und das gepaart mit dem richtigen Wein, unglaublich. Also das war wirklich eine Geschmacksexplosion. Und du dachtest so, wow, das ist krass, was da im Mund passiert, was im Abgang passiert und was eigentlich erst passiert, wenn der Wein mit dem richtigen Essen zusammenkommt. Mhm. Wahnsinn.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Glas Wein mit. Ich bin Theresa Olkus und treffe in diesem Podcast die unterschiedlichsten Persönlichkeiten auf ein Glas Wein. Das Prinzip dabei ist einfach und immer dasselbe. Eine Flasche Wein, ein Gast, der Rest kommt und das ist ja das Schöne, meistens von ganz allein. Dieses Mal habe ich Janina Use getroffen. Janina ist als Schauspielerin bekannt geworden. Früher hat sie zum Beispiel in Serien gespielt, wie in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Dort war sie fast 10 Jahre. Heute mehr in Filmen, wie zum Beispiel Der Vorname oder Berlin, Berlin. Janina hat aber neben der Schauspielerei noch eine zweite Leidenschaft, nämlich ihren Foodblog Janina and Food, für den sie sich Rezepte ausdenkt, Kochvideos dreht und aus welchem inzwischen bereits 2 Bücher entstanden sind. Ich wusste also relativ schnell, mit Wein werde ich bei ihr wahrscheinlich offene Türen einrennen. Und so war es auch. Janina hat ihr Kitchen-Kartell, eine Wohlfühlküche und so eine Art Raum der Zusammenkünfte zur Verfügung gestellt in Berlin. Ich den Wein mitgebracht und weil wir die Sorte noch nie zuvor im Podcast hatten und ich wusste, dass sie Janina gut schmeckt, habe ich dieses Mal zu Sauvignon Blanc gegriffen. Woher Janina ihre Inspiration nimmt, wie es dazu kam, dass ihr Buch im Eigenverlag erschien und auf was sie beim Wein achtet, erfahrt ihr jetzt im Gespräch. Wie immer wird dieser Podcast präsentiert vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Janina, wir sind heute im Kitchen-Kartell und was eigentlich eine Küche ist, ist doch eine ganz schön große Wohnung mit mehreren Räumen. Es ist wie ein Wohnzimmer. Was passiert hier normalerweise?
Ja, normalerweise werden hier ganz viele tolle Food-Videos produziert, hinten in der Küche. Aber außerdem gibt es ja auch noch eine tolle Bar, an der wir gerade sitzen, wo ziemlich häufig mittlerweile Events wieder stattfinden können. Und wir haben einen riesengroßen Keller, den hast du noch nicht gesehen. Da ist ein Lager voll mit Büchern und tatsächlich auch mit ganz viel Schnaps. Denn ich mache das zusammen mit meinen Freunden, mit dem Jörn und mit dem Hendrik. Und die machen den Borgmann-Schnaps. Und dafür ist unten ein riesengroßes Lager vorgesehen.
Ich dachte jetzt, du sagst, unten ist ein riesengroßer Weinkeller. Den hast du noch nicht gesehen, weil da hätte ich gerne mal reingekommen. Das heißt, Leute kommen hier vorbei, können was von diesem Schnaps trinken, können Veranstaltungen hier planen, machen.
Genau, es ist gar kein öffentlicher Raum, also man muss es wirklich dann einfach anmieten. Mhm. Und wir nutzen das halt für uns und für externe Vermietung.
Und deine Videos produzierst du dann in der Küche. Wie oft die Woche passiert sowas?
Tatsächlich passiert das gar nicht wöchentlich, sondern wir haben so einen schönen Rhythmus mittlerweile gefunden, damit man einfach sehr konzentriert und sehr geballt alles machen kann, dass wir eigentlich 4 bis 5 Mal im Jahr Blockproduktion machen und die sind dann meistens um die 5 Tage und dann sind wir hier und belagern tatsächlich auch das ganze Kitchen-Kartell.
Was würdest du sagen, wie groß ist dieser Anteil in dem, was du tust mit der ganzen Food-Geschichte und dem Essen?
Also ich würde fast behaupten, gerade natürlich im letzten Jahr war das so 90% meiner Krass. Zeit, die ich für Janina and Food quasi investiert habe. Ich habe damals parallel zur Schauspielerei damit angefangen und das war wirklich provisorisch, weil wir von meiner besten Freundin in der Küche ihres Freundes angefangen haben.
Der hatte einfach eine schöne Küche, oder?
Der hatte echt eine ganz nette Küche, also auch nichts Spektakuläres, aber irgendwie war die gemütlich und die war irgendwie so einladend und hatte so dunkle Farben und dann haben wir da Töpfe aufgehängt und so und das war alles total charmant und irgendwann musste ich halt feststellen, so okay, wow, das wird so gut angenommen und wir brauchen irgendwie einen eigenen Space, weil der hat auch im 3. Stock ohne Fahrstuhl gewohnt und dementsprechend mussten wir immer alle Sachen hochhieven, sowohl die Technik als natürlich auch Teller und Töpfe und wenn du dann anfängst, die gusseisernen Pfannen da nach oben zu schleppen, dann weißt du aber auf jeden Fall am Abend, was du getan hast. Und deswegen war es quasi Zeit für eine Veränderung und das haben wir jetzt mit dem Kitchen-Kartell geschaffen und auch mit der Küche, die ich vor 2 Jahren hier eingebaut habe. Ja, und jetzt sind wir gerade sehr stark im Wachstum.
Und das, also wenn du es jetzt mal vergleichen müsstest, das, du hast gerade schon beschrieben, das muss ja alles super schön aussehen. Du brauchst eine tolle Küche, schönes Geschirr. Auch alles, was du zubereitest, muss ja irgendwo auch schön sein. Das darf jetzt nicht die größte Chaosküche sein. Wie ist es im Vergleich, wenn du für dich privat kochst, zu wenn du für Videos kochst? Also ich meine, es kann ja auch mal was schief gehen, die irgendwas anbrennen. Ist der Unterschied, würdest du sagen, relativ groß oder inzwischen sogar ganz nah beieinander?
Also ich bin tatsächlich eine kleine Chaosköchin, so könnte man mich bezeichnen. Wenn ich für mich zu Hause koche, dann kann es durchaus passieren, wenn es ein schönes Abendessen ist, dass die Sachen erst am nächsten Tag weggeräumt werden, weil ich einfach sehr gerne im Moment bin. Mhm. Bei den Produktionen ist es Gott sei Dank so, dass ich Hilfe habe, die mal schnell mit mir dann die Sachen sauber machen oder die teilweise Dinge auch für mich vorbereiten. Ich glaube, anders wird es überhaupt gar nicht funktionieren. Da würde ich 2 Rezepte am Tag schaffen und nicht, wie wir es jetzt aktuell machen, 6 Rezepte am Tag.
Also du machst 6 Videos am Tag, ja. Und dann wird auch Fotos und so weiter alles gleich mitgemacht. Ich habe nämlich heute Morgen, ich hatte noch ein bisschen Zeit und ich bin in den Hugendubel gegangen und habe gedacht, ich hole mir mal dein Buch, damit wir auch später ein bisschen schmökern können. Oh. Ich habe ja nämlich einen Wein mitgebracht natürlich und das ist ein Sauvignon Blanc. Und ich dachte mir, vielleicht können wir später mal schauen, welche Rezepte dazu passen. Und ich muss eigentlich große Lust bekommen, irgendwas davon nachzukochen. Unbedingt. Allein dieses Frühstück mit diesem Pfannkuchen im Ofen.
Ja, dazu passt auf jeden Fall Sauvignon Blanc.
Genau, da passt Sauvignon Blanc extrem gut. Ich würde mal was einschenken.
Wusstest du, dass ich Sauvignon Blanc mag?
Mir wurde geflüstert, dass du Sauvignon Blanc gerne magst.
Ich war nämlich gerade ganz erfreut, als ich die Flaschen hier gegenüber von mir sah, denn ich bin ein riesen Sauvignon Blanc Fan und tatsächlich nicht so ein großer Riesling Fan.
Genau, ich muss ja immer ein bisschen erfragen, was meine Gäste gerne trinken, weil ich immer denke, wenn ich irgendwas mitbringe, was die Leute gar nicht mögen, wäre ja schade. Und
dann ist die Stimmung auf jeden Fall gleich schlecht.
Genau, da war der Glücksfall, dass du schon sehr, sehr weißt, was du gerne trinkst. Und deswegen bin ich zu einem Winzer und meinte, ich brauche Sauvignon Blanc. Und er hat mir, das ist total nett, er hat mir einen sehr jungen Jahrgang mitgegeben, nämlich einen 2020er. Und meinte, ach komm, dann nimm doch noch was Reifes mit aus 2014. Sprich, ein Wein, der jetzt inzwischen sozusagen vor 7 Jahren gelesen wurde. Und die können wir ja nacheinander probieren. Ich würde einfach mal mit dem 20er anfangen. Ja, was magst du an Sauvignon Blanc so gerne?
Ach, ich kann es, also was ich mag an Wein grundsätzlich, und das hat für mich Sauvignon Blanc, und ich bin definitiv kein Profi, wenn es darum geht, aber er ist nicht so säurebetont. Mhm. Ich finde ihn immer schön ausgewogen, weich, in der Regel auch, also für mich ist das wahnsinnig rund, der ist nicht so pieksig und in der Regel auch nicht so frisch. Mhm. Und das mag ich tatsächlich ganz gerne an Sauvignon Blanc.
Da bin ich jetzt gespannt, weil dadurch, dass er so jung ist, hoffe ich, dass er jetzt nicht so pieksig ist, wie du sagst. Aber wir haben ja noch den 14er. Genau, das ist, normalerweise kennt man ja sehr viel Sauvignon Blanc aus Übersee, also Neuseeland, Australien. Eigentlich kommt er aus Frankreich, aber wird ja inzwischen wirklich weltweit angebaut, auch in Südafrika und so weiter. Und das ist jetzt aber einer aus der Nähe von Stuttgart, also aus Fellbach.
Ich finde das großartig. Sauvignon Blanc. Dass ich wirklich in meinem Freundeskreis auch so viele Weintrinker habe und die mich immer mehr an deutschen Wein ranführen. Finde ich super. Ich habe neulich den Juwelwein getrunken von der Juliane Eller. Ja. Fand ich richtig gut.
Mhm. So überrascht.
Ich bin wahrscheinlich, ich liebe auch Chenin Blanc und so. Es sind Südafrikaner, Neuseeländer, Franzosen, Italiener. Aber Deutsch, Chapeau.
Geht immer mehr. Ich habe natürlich schon, das ist so schlimm. Ich würde sagen, eigentlich die Knigge-Sachen habe ich drauf, aber was mir immer wieder passiert ist, dass ich den ersten Schluck schon nehme und ich hatte gerade schon getrunken, es tut mir leid.
Um Gottes Willen. Cheers. Wie schön, dass wir zusammengekommen sind. Ich freue mich. Oh, aber ich weiß, was du meinst. Klar, je jünger. Aber ich muss sagen, also einen ganz jungen Riesling könnte ich wahrscheinlich nur schwer, tatsächlich auch mit meinem Magen. Ich vertrage das einfach nicht so gut.
Gut, hat halt immer so viel Säure, ne?
Ja, ja, und da ist ja auch jeder anders, ne? Also der eine verträgt es ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Der ist knackig am Anfang, aber ich finde im Abgang halt nicht so. Der hat halt nicht so, wenn es runtergeht, dass man denkt, ah, es prickelt oder beißt irgendetwas. Der hat einen guten Abgang.
Sehr schön.
Also schmeckt mir.
Sehr gut, ich bin sehr erleichtert, auch wenn ich gespannt bin, was du zum 14er sagst, weil das ist dann, glaube ich, noch runder. Also vielleicht geht der sogar noch mehr in die Richtung, was du gerne magst. Weil ich finde, bei Sauvignon Blanc gibt es immer zwei Stilrichtungen. Die eine ist so sehr knackig, frisch, grün. Mhm. Und dann würde ich den jetzt schon eher hinschicken.
Ja.
Und dann gibt es manchmal, hängt auch viel mit dem Lesezeitpunkt zusammen, wenn man ihn früh holt, ist er natürlich ein bisschen unreifer. Oder wenn man ihn später holt, dann geht er in so eine reifere, exotische Richtung, hat auch Charme. Deswegen schauen wir gleich mal,
wie es
mit dem 14er ist. Aber wie wählst du normalerweise deinen Wein aus, wenn du irgendwo bist?
Ich habe natürlich so meine Klassiker, die ich irgendwie immer nehme. Das, wenn ich beispielsweise ein Chenin Blanc, da weiß ich ganz genau, der ist irgendwie so wahnsinnig sanft. Der hat so fruchtige Noten, ist aber trotzdem trocken. Damit kann man in der Regel nichts falsch machen. Und wenn ich mich überraschen lassen möchte, gehe ich halt immer rein und frage tatsächlich die Profis und sage ihnen, was ich nicht mag. Und dann das, was übrig bleibt, das mag ich dann tendenziell auch ganz gerne. Aber hey, selbst wenn man Wein irgendwie nicht so hundertprozentig ist, dann bin ich trotzdem um eine Erfahrung reicher und kann das nächste Mal drüber sprechen. Und das finde ich auch total gut.
Total. Und schon so wichtig zu wissen, was man nicht mag.
Ja.
Weil man kann Dinge einfach ausschließen und sich schon viel mehr auf das konzentrieren. Also ist ja auch für dein Gegenüber dann einfacher, den richtigen Wein zu finden. Diesmal war ich mit der Ansage Sauvignon Blanc sehr dankbar.
Ich habe ja tatsächlich das allererste Mal jetzt einen richtig teuren Rotwein gekauft. Mhm. Und zwar bin ich jetzt unter die Weinsammler gegangen.
Das heißt, du legst Sachen weg in deinen Keller?
Ich lache ein bisschen über mich selbst, muss ich tatsächlich sagen. Und mein Mann hat mich auch wirklich ausgelacht, weil ich in einem ganz tollen Restaurant in Hamburg war. Und da war ein Sommelier, der mich echt fasziniert hat. Und es war ein wahnsinnig schöner Talk über Wein. Und danach dachte ich, okay, den muss ich mir auf jeden Fall in den Keller legen. Was passiert ist, ich habe den bestellt und habe den auch sofort unten bei uns in den Keller getan. Und mein Mann meinte dann noch zu mir, willst du nicht mal aufmachen, gucken, ob der Richtige drin ist. Was passiert ist, ich habe ihn dann aufgemacht und die haben tatsächlich den falschen Jahrgang geschickt. Ich total nervös geworden, hast mal angerufen, haben sie dann ausgetauscht. Und die erste Amtshandlung war, ich habe direkt eine Flasche aufgemacht, weil ich natürlich nicht warten kann. Aber der Sommelier meinte zu mir, dass ein 2015er Jahrgang, genau dieser Wein halt im Wert definitiv steigen wird. Und deswegen habe ich gedacht, kaufe ich mir noch mal 5 Flaschen jetzt im Endeffekt. Aber ja.
Und die machst du dann einfach auf zu deinem 40., zu deinem 50., zu deinem 60. an ganz besonderen Anlässen?
Ich glaube, so wird's enden. Also die Idee
wird sich zur Anlage. Wenn sie wirklich so lange
aushalten. Ja, also ich würde mir wirklich wünschen, dass es vielleicht 4 Flaschen schaffen, noch so 10 Jahre richtig gelagert unten in meinem Keller, dass die das überleben. Weil wer weiß, vielleicht wird aus so einer 60-Euro-Flasche irgendwann eine 600-Euro-Flasche oder sogar eine 1000-Euro-Flasche.
Und dann würdest du sie aber trinken oder weiterverkaufen?
Wahrscheinlich würde ich sie trinken.
Eben, ich
mit ganz besonderen Menschen.
Genau. Und dann stolz sagen, ich habe das Talent im richtigen Moment entdeckt. Und
absolut.
Jetzt ist sie viel mehr wert. du bist ja viel und gerne auf Reisen und habe ich gesehen, besuchst auch hin und wieder mal Weingüter, wenn du zum Beispiel in Südafrika bist. Mhm. Warst du in Deutschland schon mal unterwegs auf irgendwelchen Weingütern?
Tatsächlich war ich das schon, und zwar einmal im nördlichsten Weingut Deutschland. Das war so ein bisschen in Anführungsstrichen, weil es hieß, der Winzer selbst sagte zu mir, dass es noch ein nördlicheres geben würde, aber ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so, nämlich in Wieck auf Föhr im Weingut Walem. Und das war traumhaft schön. Also erstmal ist es ein wunderschönes Anwesen, welches sich direkt am Meer befindet. Und das ist die Solaris-Traube, die da wächst. Habe ich mir alles jetzt erklären lassen. Ich selber wusste das natürlich nicht. Aber die hält der Witterung dort auch stand. Und da war ich in Deutschland. Und ich war tatsächlich in Werder, hier bei uns im Brandenburger Land. Und das war ganz toll. Das ist familienbetrieben und riesengroß. Und da habe ich eine Weinverkostung mit meinen Freundinnen zusammen gemacht. Und das war auch sehr, sehr schön.
Ja, krass, dass sieht man, der Wein immer nördlicher angebaut wird, weil normalerweise die ganzen Regionen ja eher im Süden oder im Südwesten sind.
Und der Klimawandel lässt
grüßen. Ist real.
Ja.
Ja, das ist echt krass. Und wer weiß, von wo wir demnächst Weine trinken. Ich glaube, es gibt auch schon in Skandinavien zum Teil inzwischen Weinberge.
Wundern würde es mich nicht.
Nee, vermutlich verwandeln. Wenn du jetzt aber kochst und zu Hause, sagen wir, Gäste empfangst, gibt es irgendein Schema, nach dem du vorgehst, ich koche jetzt das, also kaufe ich das, oder hörst du eher auf so ein Bauchgefühl, was Wein angeht?
Also ich finde es natürlich immer, wenn man Gäste da hat, es kommt immer drauf an, was für Gäste man da hat. Ich habe so die eine Sorte an Freunden, wo ich weiß, dass die sehr viel Wert auf Weine legen. Und da gehe ich dann wirklich ganz aktiv zu...
Ganz tief in den Keller.
Entweder ganz tief in den Keller oder ganz tief. Wir haben tatsächlich direkt um die Ecke einen Weinladen, der sich in einem Keller auch befindet, lustigerweise. Und da lasse ich mich dann beraten. Und dann ist es irgendwie, dass ich dann sage so, hey, hau mal ein Aperitif irgendwie raus, irgendwas Überraschendes, was Trockenes, was irgendwie total toll ist. Und dann probiert man zusammen aus. Und dann gibt es nochmal die andere Sorte an Freunden, wo ich einfach weiß so, hey... Das sind halt gegebenenfalls auch Wirkungstrinker. Mhm. Und da geht es mir dann darum, dass es irgendwie ein Wein ist, der mir persönlich auch schmeckt, der aber schön gefällig ist, der nicht zu viele Ecken und Kanten irgendwie hat und wo es mir auch nicht so sehr wehtut, wenn man den mit Sprudelwasser mischt. Weil ich finde, das ist ja, naja, diese Weinschorlentrinker, die gibt es ja tatsächlich. Und da finde ich es einfach viel zu schade, wenn man dann eine gute Flasche Wein aufmacht. Genau, also die beiden Sorten von Freunden gibt es. Und was ich jetzt mit einem, was wir mit einem befreundeten Pärchen tatsächlich ab und zu mal machen, dass wir so ein Blind Wine Tasting machen.
Ach, krass.
Und wir haben das mit Roséwein bei uns spontan mal angefangen, dass ich aus 3 Preiskategorien einen Roséwein dort hatte, die alle die gleiche Farbe tatsächlich auch hatten. Vom Geschmack natürlich unterschiedlich und der Preis. Und da mussten wir quasi blind bestimmen, welcher ist. Nur einer wusste Bescheid, welcher quasi in dieser Range ist. Und jetzt haben die zu sich nach Hause eingeladen und dann haben wir das gleiche dort mit Chenin Blanc gemacht. Und es ist wirklich faszinierend, dass ich eigentlich immer diejenige bin, die zu der mittelpreisigen Schicht greift.
Aha. Aber schätzt ihr dann auch, also ihr vermutet wahrscheinlich auch, welcher ist welcher und wie ist die Trefferquote? Also kann man das recht gut entdecken? Was würdest du sagen?
Ich finde es interessant, weil der mittelpreisige ist oftmals am einfachsten zu erkennen und der teure oder der günstige, die sind dann oftmals so speziell, dass man sich echt, also so ging es uns, dass man sich echt vertun kann. Also ich habe dann zum Beispiel gesagt, dass der teuerste der günstigste ist, weil der einfach so eckig und kantig war, dass ich dachte, oh, irgendwas passiert da mit mir, was ich gar nicht so gerne mag. Ja, dann hat sich herausgestellt, dass es der teuerste war.
Was aber, glaube ich, gar nicht weiter schlimm ist, weil Blindverkostungen sind sowas, wo man, glaube ich, auch wirklich die größten Kenner und Sommeliers und Winzerinnen aufs Glatteis führen kann. Ja. Also es ist einfach super schwierig. Total. Es ist aber auch verrückt, wie das Auge einfach schon so viel beeinflussen kann. Also es gibt ja auch dieses Phänomen, dass man in schwarzen Gläsern offenbar scheinbar gar nicht richtig erkennen kann, wenn du es probierst, ob es jetzt ein weißen Rosé oder sogar ein Rotwein ist. Also manchmal eher noch an der Temperatur und an den Tanninen oder so. Aber es kann schon auch passieren, dass man das gar nicht wirklich erkennt, dadurch, dass du die Farbe nicht siehst. Und das finde ich schon faszinierend, was irgendwie unsere Sinne also dann machen und wie wichtig dann doch das Auge ist.
Ja. Absolut.
Auch beim Glas. Du meintest ja vorhin, wenn sie so dünn sind.
Ich liebe ja, also ich weiß nicht, ob das, also bei mir ist es definitiv im Alter gekommen, dass ich wahnsinnig viel Wert auf schöne Gläser lege. Und wir trinken hier auch aus einem mundgeblasenem Glas gerade, welches sehr, sehr dünn ist. Und ich habe die tatsächlich zu Hause auch bei mir stehen. Ich habe auch leider schon 2 Stück kaputt gemacht, weil ja, ich finde, das Schlimmste an diesen Gläsern ist immer, sie zu säubern. Ich bin mittlerweile knallhart. Ich packe die in die Spülmaschine.
Ich auch.
Oh, danke.
Und ich denke mir, die Gefahr, dass ich sie beim Spülen an den Wasserhahn schlage oder irgendwas mache, ist genauso hoch wie in der Spülmaschine. Und sie gehen ja nicht kaputt, weil sie irgendwie zu heiß gespült werden oder weil sie währenddessen kaputt gehen, sondern meistens nur beim Aus- oder Einräumen. Man muss sich einfach Geduld und Zeit nehmen, um da aufzupassen, dann funktioniert es auch gut.
Und also, tatsächlich sind mir meine beiden Weingläser kaputt gegangen, als ich sie poliert habe.
Ja,
also wirklich in der Hand zerbrochen und ich dachte so, nein, Gott sei Dank nicht geschnitten, aber das ist einfach, ja, weil jeder, der schon mal ein mundgeblasenes Glas gekauft hat, weiß halt auch, wie teuer die Dinger sind. Und es ist jedes Mal so. Aber was ich ganz Schlaues angestellt habe, ich bin letztes Jahr umgezogen und hatte auch Geburtstag und ich habe eine kleine Feier gemacht, auch wirklich relativ überschaubar, weil es natürlich mit den Corona-Maßnahmen damals gar nicht so in dem Ausmaße ging. Aber die Freunde, die halt gefragt haben, was sie schenken können, denen habe ich halt gesagt so, hey, wie wär's mit einem Glas?
Geil.
Und es war irgendwie so eine Range, was man echt gut verschenken kann. Und ich finde auch immer, wenn man irgendwo ist, wo jemand Geburtstag hat oder eine Einweihung feiert oder so, ich finde, es ist ein wahnsinnig schönes Geschenk.
Total. Und man kann ja auch das mit mehreren Freunden machen, dass am Ende eine Serie dann vollständig ist.
Genau.
Ja, ja. Schön. Ich habe gerade gedacht, wir haben gar keinen Ausgießer. Ich fürchte, also außer wenn wir den 14er mal einschenken wollen.
Ja. Weißt du, was ich jetzt ganz Wildes mache? Ich trinke mein Wasser ganz schnell aus.
Und dann können wir nämlich mal den 14er im Vergleich. Interessiert mich nämlich jetzt echt, ob das vielleicht noch mehr dem entgegenkommt, was du gerne magst.
So, also wir kippen das jetzt hier rein.
Genau, ja.
Was ich übrigens von der Juliane Eller auch gelernt habe, ist, dass es teilweise sogar besser ist, wenn man das einfach nur rauskippt aus dem Glas, also den Wein, der noch drin ist, oder selbst in ein leeres Glas einfach nachschenkt, anstatt immer ein neues zu geben. Mhm. Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Ich habe es wieder vergessen, warum das so ist. Aber weil es dann irgendwie schon Raum hat. Und das Schlechteste ist immer, wenn so wirklich Spülmaschinenreste oder Spülmittelreste quasi noch dran sind. Ne?
Das ist jetzt lustig. Max Mutzke vor 2 Wochen oder so hat das auch erzählt, dass das so phänomenal ist, dass er das gelernt hat, dass man lieber einen Schluck schon mal vorausschenken sollte. Lustig, dass du das jetzt auch... Aber ja, das stimmt. Also wer schon mal die aus einem Karton hatte oder aus dem Schrank oder eben von der Spülmaschine, das hat so einen dumpfen Geruch, und wenn schon mal was drin war, also man sagt ja auch avinieren, man aviniert ein Glas im Voraus, das ist, was die Sommeliers immer im Voraus machen, dann schmeckt das viel besser. Entsprechend müsste uns das zweite Glas jetzt ja noch.
Das ist eine kleine Attitude, weil im Restaurant dachte ich manchmal so, also wenn es natürlich dann Sommeliere sind, die ganz genau wissen, was sie tun, okay, aber ich hatte oftmals das Gefühl, dass es wirklich zur Attitude gehört, jetzt irgendwie da einmal vorher durch und wieder weg.
Ach so, ja, ja, aber das ist natürlich auch eine gute Show, muss man einfach sagen. Es ist eine gute Show. Lass uns gleich mal, wenn wir zu dem Reiferen kommen, mal auch schauen, was man, ich glaube, das ist tatsächlich noch der bessere Essensbegleiter.
Und der riecht schon ganz anders, ne?
Ich bin gespannt.
Viel tiefer riecht er. Gar nicht so dieses knackige, grüne, das ist gar nicht mehr vorhanden.
Und das Holz kommt viel mehr zum Vorschein, finde ich.
Oh. Mag ich ja. Mag ich ja sehr, sehr gerne.
Das fühlt sich jetzt noch mal vielschichtiger an. Als man merkt, er hat viel Zeit bekommen. So dieses sehr bouquetreiche, überduftige. In der Nase ist jetzt nicht mehr so im Vordergrund, sondern es ist eher ein bisschen...
Das ist noch mehr mein Geschmack als der erste,
obwohl
der erste
auch gut war. Ja, schön, das freut mich jetzt. Aber lass uns doch mal schauen. Muss zugeben, ich habe so ein paar Eselsohren schon reingemacht.
Und weißt du was, das ist so großartig, weil ich finde, also ich liebe Kochbücher.
Ich auch.
Und ich habe ja natürlich, ich habe einen Foodblog, da teile ich die Sachen im Internet und ich finde das im Videoformat auch wirklich schön und dann runtergeschrieben auch nochmal. Aber es ist was komplett anderes, ein hochwertiges Buch in der Hand zu haben. Das riecht, wenn man es aufschlägt, dann ist das ein ganz toller Geruch. Es hat Gewicht und du gehst durch die Seiten und da müssen Eselsohren rein. Und da darf auch ein Rotweinfleck drauf und man kann sich auch Notizen reinmachen. Ich finde das absolut wichtig, dass so ein Kochbuch lebt.
Aussehen. Ja, genau. Und du kannst ja mal schauen, ich habe so ein paar Eselsohren reingemacht, wo ich dachte, boah, da könnte Sauvignon Blanc ganz gut dazu passen und was mich auch reizen würde, ist nachzukochen.
3 Käse hoch. Also ich habe tatsächlich in meinem Kochbuch für jedes Gericht ganz eigenen Namen.
Die Titel sind so cool.
Deswegen werden die Hörer da draußen natürlich jetzt gerade nicht wissen, was 3 Käse hoch ist. Aber es ist ein Ofenkürbis mit Spinat und Gorgonzola. Und da sagst du, ist Sauvignon Blanc der perfekte Begleiter?
Ja, weil ich mir dachte, das sind so krasse Komponenten. Also Kürbis passt jetzt natürlich super in die Jahreszeit. Mhm. Dann hat man Spinat und Gorgonzola, was ja schon sehr geschmacksintensiv ist. Also man braucht einen Wein, der da dagegen halten kann und Power hat und auch vielschichtig genug ist von der Aromatik, dass er dagegen stehen kann. Und dann dachte ich, boah. Und dann auch, muss man zugeben, ist ja jetzt nicht das leichteste Gericht mit dem Gorgonzola. Und da kann so ein kräftiger Wein natürlich gut gegenhalten.
Ich finde es auch total spannend, weil normalerweise wäre das wahrscheinlich auch eines dieser Gerichte, wo man einen Rotwein zu servieren würde. Aber ich finde es auch immer total spannend, wenn ich mal in den Genuss kam, eine Weinbegleitung zum Essen zu machen. Ich war beispielsweise, was mich extrem fasziniert hat, diese Kombination, die einfach hergestellt haben. Ich war im Nobelhart und Schmutzig.
Bei Billy Wagner.
Genau, korrekt. Und das ist aber jetzt auch schon eine Weile her, bestimmt 6, 7 Jahre. Und das Essen ist sehr basic, würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, also ganz positiv
pure.
Gemeint.
Ja, es ist
ganz
so.
Pur. Genau. Da kriegst du halt einen halben Salatkopf, also so Babysalatkopf. Mhm. Und dann ist das eine Brühe. Diese Brühe ist in ihrer Einfachheit der absolute Wahnsinn. Und das gepaart mit dem richtigen Wein, unglaublich. Also das war wirklich eine Geschmacksexplosion und du dachtest so, wow, das ist krass, was da im Mund passiert, was im Abgang passiert und was eigentlich erst passiert, wenn der Wein mit dem richtigen Essen zusammenkommt. Mhm. Wahnsinn.
Ich finde auch, also das, wenn das matcht und so harmoniert, es gibt fast nichts Besseres.
Ich merke, du magst Kürbis.
Ja,
ich blätter hier nämlich parallel schon weiter. Her.
Und ich habe bisher vergleichsweise wirklich wenig Kürbis gegessen und deswegen...
Das ist jetzt wahrscheinlich ein Kürbis-Kichererbsen-Curry. Mhm. Mag ich auch sehr gerne. Okay, dazu Sauvignon Blanc. Also auch zu allen Frühstücksgerichten, nein.
Schau mal, ich glaube, ich habe sogar vorne, aber das war eher so, boah, das will ich mal machen. Nicht unbedingt, dass es zu Sauvignon Blanc passt. Wobei man ja sagen muss, man trinkt ja so klassischerweise Sekt zum Frühstück, oder? Also das ist so... Also ja, nicht, Entschuldigung,
also täglich.
Wenn man was, ja, sonntags, wenn man sonntags mal irgendwas serviert zum Frühstück, dann ist es oft Sekt. Und ich glaube, so ein spritzigerer Sauvignon geht auch mal als Aperitif.
Das mag ich tatsächlich auch manchmal ganz gerne. Und da auch, wenn ich im Urlaub bin und nichts zu tun habe, oh, come on, dann zum Brunch kann das auch mal ein Gläschen.
Keine Termine.
Ah, mein Lieblingsmotto. Und der Kohlknaller, ja. Also es ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsgerichte in dem Buch. Das ist nämlich ein gebackener Kohl mit Kartoffelpüree. Und inspiriert hat mich, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, eine Reise nach Israel. Okay. Da war ich in einem Restaurant, das heißt North Abraxas. Mhm. Und also wenn ich irgendwann mal ein Restaurant aufmache, dann wird es so aussehen.
Wenn du mal.
Ja, wenn das irgendwann mal...
Nein, das würde irgendwie passen noch, oder?
Ja, also ich habe damals schon mit 18 mit einer Freundin zusammen, haben wir uns Ladenlokale angeschaut, die wir zu Restaurants umbauen wollten hier in Berlin und haben uns mit Maklern getroffen, die uns regelrecht ausgelacht haben, weil wir sind total blauäugig da reingegangen und meinten einfach nur so, wir wollen ein Restaurant öffnen, wir essen total gerne und können auch ganz gut kochen.
Das seid ihr die Einzigen.
Und dann meinte er nur, na ja, das Problem ist, hier ist kein Fettabscheider. Wieso? Ja, baut man halt einen ein. Also wirklich dementsprechend, das haben wir dann ganz schnell auf Eis gelegt, weil sehr viel mehr dazu gehört als einfach nur eine Leidenschaft für Essen und Kochen. Hätte ich auch eigentlich besser wissen müssen, weil meine Großeltern Gastronomen sind, aber ich habe halt nie die richtigen Fragen scheinbar gestellt. Genau, deswegen ist das auf jeden Fall erstmal vertagt, aber dieses Restaurant in Israel besteht aus einer Bar. Alle Leute sitzen um diese Bar herum. Und vorne wird dann das Essen ausgegeben und du guckst in die Küche. Du siehst die ganze Zeit, was gemacht wird. Es ist laute Musik.
Innerhalb dieser Bar.
Ist innerhalb dieser Bar. Es ist immer Feuer zu sehen, weil alles irgendwie mit extremen Röstaromen zubereitet wird. Und das ist einfach eine Wahnsinnsstimmung. Und dann ist es so lachheimmäßig. Jede Stunde wird die Musik einmal richtig aufgedreht und dann werden Schnäpse verteilt. Also es ist wirklich
dein Restaurantkonzept.
Das ist mein Restaurantkonzept, genau. Und da habe ich diesen Kohl gegessen, wo ich erstmal dachte, und das auch wirklich nur auf einem Pergamentpapier, wurde einfach so auf den Bartresen quasi gestellt. Und ich dachte, wollen die mich eigentlich veräppeln? Das ist ein schwarzer, verkohlter Kohl. Und für den Preis und überhaupt, aber das war einfach ein Geschmack. Das war eine Geschmacksexplosion, weil der so viel Tiefgang hatte, dieser Kohl. Und da habe ich so lange zu Hause rumexperimentiert, bis er mir, ich würde sogar sagen, fast nur einen Tick besser gelungen ist, wie dort im Restaurant.
Ich hatte ihn markiert, weil ich dachte, Kohl ist so schwierig, was Wein, weil es ja auch so Bitterstoffe hat. Und das funktioniert nicht oft, aber ich konnte mir das sehr gut vorstellen mit Sauvignon Blanc, weil er doch aromatisch genug ist, um sowas ja, zu puffern.
Das wird direkt nächste Woche wird das probiert.
Jederzeit, also die Flaschen, man kann das ja so lange inzwischen offen halten, muss man echt sagen. Wenn du dann Kohl mal machst, kannst du das ausprobieren.
Unbedingt.
Aber nimm uns doch mal mit, weil du gerade schon gesagt hast, jetzt warst du in Israel, hast dieses Rezept mit nach Hause gebracht. Wie kommt es dazu, dass das Rezept dann am Ende wirklich im Kochbuch landet? Wie muss man sich diesen Machprozess vorstellen? Weil ich war wirklich ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen, als ich gelesen habe, das Buch ist im Eigenverlag entstanden. Und das ist ja nicht typisch, oder? Also ich stelle mir das eher so vor, normalerweise kommt dann ein Verlag, sagt, okay, Janina kann gut kochen, machen wir doch ein Buch mit ihr. Aber irgendwo hattest du ja scheinbar nochmal einen anderen Anspruch.
Tatsächlich lag es auch genau daran. Also ich hatte diese Gespräche mit verschiedensten Verlagen und musste dann irgendwann feststellen, dass, und so ist es in jeder Partnerschaft, dass man Kompromisse eingehen muss. Und dadurch, dass es wirklich so ein Herzensprojekt meinerseits ist, war ich einfach nicht dazu bereit, Kompromisse einzugehen. Und dann habe ich mir einfach mal überlegt und habe das so zusammengeschrieben und habe mich mit meinem Team zusammengesetzt und gefragt, so hey, warum machen wir es nicht einfach selbst? Was brauchen wir, um das selbst zu machen? Und dann hat man eine Liste angefangen aufzuschreiben und die war ellenlang und dann auch mal so die Kosten, was wird sowas ungefähr kosten und Kosten eingeholt von Druckereien, von Papier, Grafikern, Lito, Lektorat und was nicht alles dazu gehört.
Eben.
Und wir haben es einfach gewagt, wir haben es einfach gemacht und es war ein unfassbarer Prozess, weil man so viele Sachen in der Zeit gelernt hat. Ich wusste beispielsweise nicht, wie lange es dauert, eine ISBN-Nummer anzufordern oder wo man das überhaupt macht. Dann grundsätzlich fällt es mir schwer, Entscheidungen zu fällen. Und das ist natürlich, also wenn du dann sagst, du machst ein Buch alleine, ist halt so, oh mein Gott, wie verrückt. Aber es war so mit der spannendste Prozess. Und was so schön daran war, ist, dass man, obwohl es schwer ist, alles in seiner eigenen Hand hatte und dass man dafür verantwortlich ist und dementsprechend, wenn man es dann in der Hand hat, auch so stolz auf sich selbst sein kann.
Ja, noch mal mehr.
Viel mehr. Also das ist mein Baby. Ich weiß ganz genau, das erste Buch hat mich über 2 Jahre gekostet und mit Ups and Downs und Learnings und dementsprechend war ganz, ganz klar, hey, jetzt weiß man, wie es funktioniert und wir haben da so viel Energie und Zeit reingesteckt, da muss ein zweites her. Und das hat jetzt trotzdem auch wieder ein Jahr gedauert, weil wir einfach über 101 Rezepte da drin haben. Und dann natürlich erstmal muss das Konzept stehen, dann in welche Kategorien teilt man das auf, was ist uns wichtig, was für eine Message wollen wir eigentlich nach draußen geben. Und das ist bei diesem Buch auch eine ganz klare, nämlich I Love Veggie ist der Titel des Buches. Mhm. Und zum einen natürlich, weil ich gerne vegetarisch esse und koche.
Ich wollte gerade fragen. Ernährst du dich rein vegetarisch?
Nein.
Nein.
Okay. Nee, tatsächlich.
Du magst es einfach nur gern.
Ich bin überhaupt nicht missionarisch unterwegs. Mhm. Aber natürlich, wo wir gerade beim Thema Klimawandel waren, es gibt natürlich Dinge, die kann man nicht leugnen. Und ich glaube, wir müssen alle an einem Strang ziehen, um diese Welt zu einem guten Ort irgendwie noch zu hinterlassen für die nachfolgenden Generationen. Und für jeden ist der Hebel der Veränderung ein anderer. Aber ich merke einfach, dass es mir extrem leicht fällt, sehr viel häufiger auf Fisch und Fleisch zu verzichten. Und das ist für mich so ein erster kleiner Hebel. Für den anderen ist es mehr, das Fahrrad zu nehmen oder seine eigenen Tüten mit in den Supermarkt zu nehmen oder Plastik zu vermeiden oder komplett auf Flüge zu verzichten. Aber genau, für mich ist es halt vegetarische Küche und einfach, weil ich eine Inspiration darstellen möchte für die Leute, die dieses Buch da draußen kaufen, einfach zu sagen so, hey, es muss nicht immer Fleisch und Fisch sein. Klar kann es das, aber wie wär's denn mal mit was Vegetarischem?
Ja, und wie das Buch ja zeigt, gibt es genauso viel vielschichtige Rezepte her. Also
absolut, man muss halt wirklich auf nichts verzichten und das ist wirklich schön.
Und die Inspo nimmst du dann von Reisen, von Restaurantbesuchen? Gibt es auch wirklich so, dass du auf den Markt gehst und sagst, ich schaue jetzt einfach mal, was momentan so wächst und angeboten wird und ich probiere wild aus, was ich damit mache?
Es gibt verschiedenste Inspirationsquellen, aber eine ganz große ist tatsächlich für mich das Reisen auch in ferne Länder. Mhm. Das blieb natürlich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen aus. Zum anderen, und das ist wirklich, wenn ich in meinen Kühlschrank gucke und Resteverwertung mache, da entstehen teilweise die besten Dinge. Also wenn ich einfach mal Zutaten miteinander vermenge, die ich normalerweise nicht zusammengebracht hätte, weil ich halt keinen Food Waste betreiben möchte, das ist super. Und natürlich auch regional und saisonal einfach zu gucken, so hey, Steckrübe, was kann man mit der Steckrübe jetzt irgendwie anstellen? Und so ist das Buch auch ein bisschen aufgegliedert.
Ja, ich habe vorhin gesehen, diesen Saisonkalender.
Ja, also zum einen liebe ich Foodbilder. Bei mir geht tatsächlich mit dem Bild, mit dem Visuellen, eröffnet sich mir schon eine Welt. Und ich denke so, oh ja, ich muss noch nicht mal wissen, was da drin ist, aber das mache ich in irgendeiner Form nach. Und ich habe halt ganz toll mit meiner Food-Fotografin, der Marina, diese Bilder zusammengestellt und quasi regionale und saisonale Früchte und Gemüse abgebildet. Und dann haben wir einfach das Inhaltsverzeichnis darauf aufgebaut. Und natürlich funktioniert das nicht bei jedem Gericht, weil wir müssen uns nichts vormachen. Auch ich esse Bananen und kann nicht immer nur regional und saisonal essen. Aber größtenteils ist das wirklich aufgegangen.
Und Bilder sind so wichtig, wenn ich mal, also ich habe so ein Kochbuch, wahrscheinlich das einzige, ohne Bilder. Mhm. Und das ist aber das von meiner Oma, wo so diese Grundrezepte drin stehen. So machst du. Genau. So, ja, wirklich. So ja. Dieses, das ist auch so ein, inzwischen so ein lappriges, grünes Ding, ja, aber es sind die wichtigsten Basics drin, ja. So, was man als Hausfrau gefühlt braucht. Ja. Ne? Und das ist ohne Bilder, aber ansonsten kann ich mir kein Kochbuch vorstellen, was keine Bilder hat, weil man braucht das ja, dass man Lust darauf bekommt.
Absolut, absolut. Also ich finde, Bilder sind auch so mit das Wichtigste, deswegen ja. Sind sie auch hier schön, vollflächig.
Mhm. Muss so.
Ja, und es ist auch nichts gekünstelt. Also es gibt, es soll tatsächlich immer noch Kochbücher geben, wo mit Haarspray und mit komischen Sachen krass. Gearbeitet wird. Oh. Bei uns wird's gekocht und dann geht's direkt hier tatsächlich, wir fotografieren das auch alles hier im Kitchen-Kartell vorne. Bei uns im Schaufenster steht dann immer so ein Tisch, dann kommt das Licht von vorne noch so ein bisschen rein, abfotografiert, zack, fertig. Und weiter geht's. Ja. Genau.
Ich bin immer ganz empfindlich, weil manchmal stellen doch auch Restaurants, aber ich glaube, das ist in Deutschland eher weniger, aber sonst so die Gerichte in das Schaufenster, dass man schon mal sieht, wie es ist. Und einerseits nett gemeint, dass ich mir vorstellen kann, was es ist, aber ich denke immer, oh, irgendwie.
Aber warst du schon mal in Japan?
Ja.
Und da war ich so dankbar, dass dieses Essen in den Schaufenstern abgebildet wurde, weil natürlich durch die japanischen Zeichen und die Kommunikation mit Händen und Füßen natürlich irgendwie funktioniert, aber es natürlich sehr viel einfacher ist, wenn du einfach drauf zeigen kannst. Und da ist es ja wirklich so, du bestellst eine Ramen und du bekommst die 1:1 genauso, wie sie da ist, mit einem halben Ei, mit einem Nori-Blatt, mit genauso vielen Nudeln, wie in der Schale dann auch abgebildet sind. Und das finde ich tatsächlich, das fand ich damals wahnsinnig faszinierend.
Gut, da ist es super hilfreich, das stimmt. Aber klar, allein, dass man Lust hat, das zu kochen, sind Bilder einfach super wichtig. Ich meine, deswegen funktioniert das mit den Videos ja auch so gut.
Also das heißt, du isst auch gerne?
Ja, natürlich. Also ich bin mit Wein groß geworden und ich glaube, automatisch ist es dann, dass man so ein Genussmensch wird und super gerne isst. Ich koche auch super gerne. Ich gehe total gerne essen. Ich finde es jetzt, wenn ich in Berlin bin, super schön, wieder irgendwelche Restaurants auszuprobieren, die ich mir vorher markiert habe, weil andere da waren und es alles so toll aussah. Sind wir wieder beim Thema Bilder.
Ja.
Nein, also
ich liebe
super,
ja Genussmenschen. Ich finde Menschen auch ein wenig suspekt, die nicht gerne essen. Also
die sich
jeder
ernähren.
Das Seine.
Ja.
Genau, die Essen einfach als Nahrungsaufnahme sehen. Mhm. Finde ich ja einfach suspekt, weil ich finde, das ist so ein schönes Entree, weil jeder, man lernt die Kultur der Menschen dadurch kennen. Das ist quasi wie so ein Universalschlüssel, um in andere Länder einzutauchen und in andere Kulturen. Ich finde das großartig.
Komplett, das ist echt der Magic Key, wie du sagst. Das ist so ein Universalschlüssel, auch um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Selbst wenn man nichts, keine Ebene hätte, auf der man sich begegnet, aber auf der kann das eben funktionieren. Und das finde ich auch super schön. Gibt es einen Janina Signature Dish? Den du immer machst.
Den ich immer mache. Es war tatsächlich eine ganz lange Zeit, wenn ich was Besonderes machen wollte. Ich habe super Kalbsbäckchen gemacht. Mhm. Jetzt nicht vegetarisch, aber das ist so, wenn irgendwelche
mit viel
Festlichkeiten.
Wein in der Soße.
Tatsächlich mit sehr, sehr viel Wein in der Soße. Und noch mit ganz vielen anderen Schnickschnack. Und ich glaube, also mittlerweile ist der cool. Also ich lobe mich nicht gerne selbst. Ich bin zwar ab und zu stolz auf so einige Dinge, aber der Kohl, der ist schon wirklich
der
nicht
ist
schlecht.
Schon gut. Sehr schön. Ja, ich glaube, genau diesen Kohl muss ich unbedingt mal
bitte,
ausprobieren.
Bitte, unbedingt. Ich glaube, da spricht auch so ein bisschen das Nordlicht aus mir. Ne? Also ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen, ich bin in Husum geboren und ich bin quasi mit Kohl groß geworden.
Ernährt worden.
Ja, bis ich eine Zeit lang mal gar nicht mehr essen konnte und seitdem ich bin seit 14 Jahren in Berlin. Ja, und seitdem liebe ich Kohl doch wieder sehr.
Also das wird das nächste Gericht, was ich kochen werde. Oder
super.
Das erste aus deinem Buch. Und ich werde Sauvignon Blanc aufmachen. Dann können wir ja nochmal schreiben, wie es
unbedingt,
passt.
Unbedingt,
also,
unbedingt.
Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir. Schön, dass du den Weg auf dich genommen hast und hier in unserem Wohnzimmer warst.
Dankeschön. Prost.
Das war mein Gespräch mit Janina Ose. Ich hoffe wie immer, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und freue mich, wenn ihr zum nächsten Glas Wein auch wieder einschaltet.